HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Bis heute fühlen sich Dichterinnen und Dichter, ob gläubig oder nicht, in ihrer Arbeit dem Transzendenten sehr nahe. Sie beschreiben das Wunder des Lebens in sensiblen Bildern des Alltags, die manchmal das Erhabene und Unsagbare durchscheinen lassen. Literaten vieler Zeiten und Kulturen versuchen, durch die Poesie in einen Dialog mit Gott zu treten. Annäherung an das Erhabene. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Barbara Zillmann über die Poesie als Gotteserfahrung.
Ich denke, Poesie und Theologie sind benachbart. Und benachbart zu sein bedeutet, dass sowohl Poesie als auch Theologie, wenn sie ernsthaft geführt werden, von etwas handeln, was kaum sagbar ist.
Es geht mir nur um das Unbenennbare. So bin ich zur Literatur gekommen, eigentlich zur Poesie, dadurch. Und ich habe dann gemerkt, das war eigentlich mein religiöser Raum.
In der jüdischen Mystik gibt es die Aussage, der weiße Raum zwischen den schwarzen Buchstaben. Das ist der Raum, in dem Gott spricht.
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott gab uns das Wort, und wir wohnen im Wort. Und das Wort ist unser Traum, und der Traum ist unser Leben.
In Gottes Wort zu Hause sein, träumen und leben. Die Schriftstellerin Rosa Ausländer greift ein Bibelzitat auf und entwickelt es zu einer Vision. Das Leben wird gelingen, im Schutz einer universalen Macht. Im Alten und Neuen Testament steht das Wort Gottes auch für den Schöpfungsakt selbst. Die Offenbarung des Höchsten in der Sprache gehört zu den Gründungslegenden vieler Religionen, verbunden oft mit einer Erschütterung. Mose empfängt die 10 Gebote, während es donnert und blitzt. Die Kunde von der Auferstehung Jesu wird begleitet von einem Erdbeben. Mohammed erstickt fast, als er die offenbarten Worte Gottes aussprechen soll. Viele Propheten, Dichter und Mystiker erlebten sich als Medium einer höheren Macht und beschrieben, wie es sich anfühlen kann. So der persische Dichter Jalaluddin Rumi, Sufi-Mystiker vor über 800 Jahren.
Ich bin nicht ich. Mein wahres Ich, wer mag es sein? Der da aus meinem Munde spricht, wer mag es sein? Bin bloß Gefäß von Kopf bis Fuß, nicht mehr. Der, dem ich diesen Dienst verricht, wer mag es sein?
Ergriffenheit, Entfremdung, Furcht oder Euphorie begleiten die Unio Mystica, die Erfahrung einer Verschmelzung mit dem großen Ganzen. Hildegard von Bingen, christliche Mystikerin des 12. Jahrhunderts, in ihrer Sequenz an den Heiligen Geist.
Alles durchdringst du, die Höhen, die Tiefen und jeglichen Abgrund. Du baust und bindest alles. Durch dich träufeln die Wolken, regt ihre Schwingen die Luft. Durch dich birgt Wasser das harte Gestein. Rinnen die Bächlein und quillt aus der Erde das frische Grün. Du auch führest den Geist, der deine Lehre trinkt, ins Weite. Wehrst Weisheit in ihn und mit der Weisheit die Freude.
Das hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, eigentlich, wenn du vor, weiß ich, 500 Jahren lebtest, wärst du sowas wie Hildegard von Bingen oder so, du würdest dich am liebsten nur dem widmen. So bin ich zur Literatur gekommen, zur Poesie. Das war eigentlich mein religiöser Raum. Da habe ich diese Offenbarung oder dieses Innewerden und dieses über die Grenze hinaus fühlen, erleben können und mir selbst schaffen können.
Angela Kraus ist Dichterin aus Berufung. Ihre autobiografische Lyriksammlung »Die Wiege« beginnt mit kleinen Schwarz-Weiß-Fotos aus den 50ern, darauf ein 2-jähriges Mädchen. Es erkundet mit dem Holzroller die Welt. Eine sonnendurchflutete, autoleere Straße, das Kopfsteinpflaster, die Bordsteinkante.
Ich stand auf der Straße inmitten von etwas. es liebkost, ehe der Mensch anfängt, sich Gedanken zu machen.
Glück des Daseins, Berührtsein von etwas Großem. Eine Erwartung entsteht, sagt Angela Kraus, ein Träumen zwischen Himmel und Erde in ganz eigenen Bildern.
Jemand muss mir, bevor alles begann, einen großen Ball versprochen haben. Bin ich das selbst gewesen? Er ist im Gange. Ein Wetterleuchten aus dem Spiegelsaal des Hyperraums, ein Beben, heraufglühen auf Nataschas schneeweißem Hals. Die Literatur ist voll davon.
Ahnung einer anderen Welt. Einmal gespürt, nie vergessen, erinnert sich Angela Kraus. Aber diese Kraft sei eigentlich zu groß, um sie zu fassen und manchmal tief verschüttet.
Das Göttliche im Leben ist von tausenden, Millionen von Reizen, viele sind ja unterhalb der Bewusstseinsschwelle, verdeckt. Also zuerst gehört ein Erinnern dazu, ein Glauben daran, dass es das überhaupt gibt. Und dann gehört ein Wollen dazu, dass man das findet. Und drittens eine Disziplin, nach meiner Erfahrung, eine Disziplin, es aufzuspüren.
Funken des Göttlichen fänden sich im Alltag, wenn man sich dafür öffne. Gott lebt in seiner Schöpfung, lautet eine archaische Weisheit. Epiphanie, Selbstoffenbarung Gottes, heißt der theologische Begriff. Das Unbenennbare, Göttliche, müsse jedoch auch ein Stück unbenennbar bleiben, dürfe nicht in Floskeln gepackt werden, sagt die Dichterin.
Für mich geht es natürlich darum, dass, wenn ich es aufgefangen habe, dass ich es dann in Sprache bringe. Mitdenkend für den, der es liest, der diesem Beschuss an Reizen ja auch ausgesetzt ist. Die Sprache muss die Kraft haben, das zu mildern. Und im poetischen Raum will ich also erstmal Ruhe herstellen und dann diese, praktisch die Offenbarung oder Epiphanie durch Poesie herstellen, wenn sie schon nicht einfach so auf der Straße liegt, weil es da zu laut ist.
Poesie als Ausdrucksform des Erhabenen. In der griechischen Antike bedeutet der Begriff Poesia auch das Erschaffene und stand für Dichtung allgemein. Angela Kraus kennt Momente der Inspiration, die sie als Berührung mit dem Göttlichen erlebt.
Das bedeutet, dass ich von meiner Stofflichkeit wie absehen kann und über Geist, Herz mich darüber hinaus weite. Das können Momente sein, Momente bei Anblicken, bei der Musik, Momente zwischen Menschen. Das ist das Wunderbarste, was es überhaupt gibt. Das ist das Ziel an sich.
Dabei hat Angela Kraus, die in der DDR aufwuchs, keinerlei religiöse Erziehung genossen. Gott kam in ihrer Jugend nicht vor.
Überhaupt nicht. Ich habe in meiner Kindheit überhaupt nichts von Gott gehört. Auch nicht von Engeln. Vielleicht im Märchen mal. Aber da habe ich auch nicht lange darüber nachgedacht. Und ich dachte eben lange, mir ist etwas vorenthalten worden, dann als ich erwachsen war. Aber ich weiß längst, mir ist nichts verwehrt worden, sondern ich habe mir selber das gesucht. Und dieser Weg ist eigentlich noch besser.
Eine Weile, in der es noch nichts zu sagen gab. Sie muss gereicht haben für den Rest, in dem ich aufwuchs, lebte, vorwärts getrieben von Fragen nach dem Grund der Existenz.
Um den Zusammenhang von Religion und Kunst geht es auch bei der Poetik-Dozentur der Berliner Humboldt-Universität. Heute hält Angela Kraus ihre Vorlesung in den restaurierten Gemäuern der Theologischen Fakultät nahe der Spree, vis-à-vis der Berliner Dom. Sie trägt den Titel »Vom Traum ins Leben – Gott und Gedicht«. »Wir alle sind Grenzgänger in sonderbaren Welten«, heißt es dazu im Flyer. Der Raum hat sich schnell gefüllt.
Meine Damen und Herren, die erste Vorlesung nannte ich »Die Existenz«. Die zweite Vorlesung trug den Titel »Die Erwartung«. Die dritte, heutige Vorlesung nenne ich »Die poetische Existenz«.
Angela Kraus spricht in verwunschenen Bildern über ihr Leben und ihr Arbeiten, über die poetische Existenz, die von religiösen Momenten durchzogen sei. Sie ist überzeugt, jeder Mensch, jedes Kind sei mit seinen Träumen Teil der galaktischen Unendlichkeit. Die Vorsehung habe jedem ein ungeöffnetes Paket mitgegeben mit den Idealen seines Lebens. Es zu öffnen und zu verwirklichen im Rahmen des großen Ganzen sei ein Kunststück und jeder sei geboren, daran mitzuwirken.
Sollen wir etwas suchen? Ordnung? Schönheit? Eine Summe? Einen Schluss? Etwas erfinden? Etwas, was das Denken übertrifft? Gibt es etwas zu verstehen, was verstanden werden will?
O ihr, die ihr das Höchste und Beste sucht, in der Tiefe des Wissens, im Getümmel des Handelns, im Dunkel der Vergangenheit, im Labyrinthe der Zukunft, in den Gräbern oder über den Sternen, wisst ihr seinen Namen? Den Namen des, das eins ist und alles? Sein Name ist Schönheit.
Gott ist schön. So heißt ein Buch von Navid Kermani. Der Schriftsteller und Orientalist bezog sich damit vor allem auf den Islam. Aber auch dem Christentum hat Kermani in seinem Buch »Ungläubiges Staunen« mittlerweile eine eigene Ästhetik bescheinigt. Religiöse Texte und Bilder könnten in ihrer künstlerischen Schönheit den Menschen einen weiten Horizont des Glaubens und des Lebens eröffnen, sagt auch Ahmad Milad Karimi. Er ist Professor für islamische Philosophie an der Universität Münster. Sein Buch »Die Blumen des Koran« untersucht die poetischen Seiten dieses Glaubenstextes. Er selbst hat den Koran ins Deutsche übersetzt. Das Sprechen von Gott sei eher in einer poetischen als in einer prosaischen Sprache möglich, vermutet Milad Karimi. Daher war es ihm bei seiner Koranübersetzung auch wichtig, der Ästhetik des arabischen Originals möglichst nahe zu kommen.
Der Koran hat Rhythmus, hat Klang. Sie haben so etwas wie Dreivierteltakt im Koran oder wie ein Kamel sich bewegt. Auch Pausierungen, Fragmente, Hebungen, also all das, diese ganze Dichte, formale wie inhaltliche Natur ist dort vertreten.
Viele Begriffe, so Karimi, entsprechen dabei lautmalerisch dem Inhalt, wie in der Sura 91 mit der Beschwörung der Himmelsmächte. Sonne und Mond sind Zeugen, wenn sich die menschliche Seele zwischen Sündigkeit und Gottesfurcht bewegt.
Bei der Sonne, die strahlend erhellt, und bei dem Monde, wenn er ihr Schritt hält, bei dem Tage, wenn er glänzend funkelt, und bei der Nacht, wenn sie dunkelt.
Milad Karimi, 1979 in Kabul geboren, floh als Jugendlicher aus Afghanistan und hat in Deutschland Philosophie und Islamwissenschaft studiert. Er kennt sich mit vielen Kulturen aus und kann vergleichen.
Ja, das würde ich sagen, dass wir sowohl in den sogenannten abrahamitischen Traditionen, aber auch in der indischen Religiosität so etwas haben wie eine sprachliche Vermittlung Gottes, die aber poetisch ist. Und poetisch im Sinne davon, dass es Sprachbilder, Metaphern, Symbole, Gleichnisse, Analogien da sind, die Offenheit trägt und Offenheit auch schafft, das heißt eben fürs Leben da ist.
Milad Karimi liebt Poesie und er dichtet auch selbst.
Ich bin in einem Land groß geworden, zumindest 13, 14 Jahre lang gelebt, Afghanistan, in dem Dichtung zum Leben gehört. Vielleicht über 90% der Menschen dürften Analphabeten sein, aber jeder von ihnen kennt 50 bis 100 Gedichte auswendig. Und so lebt sich sozusagen. Also das ist ein Gedichtwettbewerb im Alltag und allgegenwärtig. Und wenn mein Vater mir eine Karte schreibt zum Geburtstag, dann beginnt die Karte bestimmt mit einem Gedicht. Oder sie endet mit einem Gedicht.
Herr, lass mich ein, ich bin durch deine Tür gefallen. Ich war so müde von der Wanderfahrt, Ich weiß, dass du die Sünder rettest und weiß, dass du die Frommen liebst. Und ich bin beides. Herr, lass mich ein. Du bist der Gütige.
So schrieb der indische Dichter Arjan um 1600. Das Leben, eine lange Reise zwischen Himmel und Erde, Sehnsucht und Erfüllung, Glaube und Erkenntnis. Das Gedicht, ein Reisebegleiter, ebenso wie das Gebet. Und die poetische Seite der Religionen?
Ein Gegenentwurf gegen Fundamentalismus heute, ein Gegenentwurf gegen religiöse Engstirnigkeit. Weil Poesie das Poetische öffnet, gibt Raum, lässt Pluralität, lässt Deutungen, bejaht das Leben, lässt das andere anders sein, fordert Achtung, zeigt auch Geheimnisse und Unverständnis. Aber irgendwie erkennen wir auch darin, religiös gesprochen, die Unerkennbarkeit Gottes, die Unerkennbarkeit der Sachen, wie sie sind, aber auch ein Stück weit, dass wir selbst Geheimnisse sind, dass wir uns selber überraschen. Das ist etwas, was auch die großen Dichtungen und kleinen Dichtungen immer wieder zeigen. Wir verstehen und wir verstehen nicht.
Milad Karemi versucht, diese Erkenntnis auch in den interreligiösen Dialog einzubringen. Er sieht die heiligen Schriften der Religionen und lyrische Texte verbunden durch ihre Offenheit, ihren Deutungsspielraum.
Und wo ich immer auch hinblicke, ist das Antlitz Gottes, heißt es im Koran. Mir scheint diese Art, dass Gott sich auch in Leben einschreibt, eine poetische zu sein. Insofern poetisch, dass Gedichte ja davon leben, und das darin liegt unter anderem deren Reiz, dass sie nicht ein für einmal gelesen sind, sondern die, nachdem wir mit einem Gedicht von Rilke zu Ende sind, fordert das Gedicht, dass wir das Gedicht noch einmal lesen, weil die Botschaft sich nicht ein für alle Mal klärt, sondern gerade in jedem erneuten Lesen ereignet. Je nachdem, welche Zeit, welcher Ort, welche Erwartungen wir haben, um diese Zeilen zu lesen. Also das Gedicht reift mit uns, so auch der Koran.
Keine Festlegung also durch das Wörtliche. Dennoch sieht auch er im Koran das überlieferte Wort Gottes, das dem Propheten Mohammed offenbart wurde. Dahinter stecke jedoch eine Geschichte der Demut, erklärt der Religionsphilosoph.
Das ist das, was der Prophet Mohammed erfährt in seiner ersten Offenbarung, die er bekommt, dass er einfach, wenn man so sagen will, heute überfordert ist mit der überwältigenden Präsenz Gottes. Denn das, was an ihm sich ereignet, ist größer als er, größer als Sprache, das ist größer als alles, was sein kann. Und dafür Worte zu finden, um das kommunikabel zu machen, was an ihm vor sich geht, das gelingt ihm gar nicht.
Ein Mensch als Sprachrohr Gottes. Auch im Islam also findet sich jene Hochachtung vor der Sprache Gottes, jene Scheu, sie dem Menschen verfügbar zu machen.
Credo für die Erde. Ich glaube an Gottes gute Schöpfung, die Erde. Sie ist heilig. Gestern, heute und morgen. Taste sie nicht an. Sie gehört nicht dir und keinem Konzern. Wir besitzen sie nicht wie ein Ding, das man kauft, benutzt und wegwirft. Sie gehört einem anderen. Jedes einzelne Blatt, das Meer und das Land, das Licht und die Finsternis, das Geborenwerden und das Sterben, alle singen das Lied der Erde. Ich glaube an Gottes gute Schöpfung. Sie ist heilig. Gestern, heute und morgen.
Dorothee Sölle. Für die christlichen Kirchen entdeckte sie die Rolle der Poesie in den 60er Jahren neu und setzte einen politischen Akzent. Die überkommene Kirchensprache schien der Theologin und Literaturwissenschaftlerin nicht geeignet, Visionen weiterzutragen, Menschen zu erreichen. Ebenso wenig die akademischen Kleinkriege in der männlich geprägten Theologie. Viele Zeitgenossen waren erschrocken über das Wettrüsten und die Ungerechtigkeiten in der Welt. Dorothee Sölle sah eine enge Verbindung von Innerlichkeit und Verantwortung, von Mystik und Widerstand.
Es ist mir eigentlich am allerdeutlichsten in der Arbeit für den Frieden geworden. Da gibt es ja Situationen der absoluten Verzweiflung. Ich weiß, es ist alles bekannt, es ist seit 30 Jahren diskutiert, jeder Mensch kennt die Fakten. Und es geht immer weiter und wird immer schlimmer. Und es verhungern immer mehr Menschen. Die Überfressenheiten nehmen immer mehr zu und so weiter. Und in dieser Depressivität weiterzuleben, dazu brauche ich jedenfalls so eine Vergewisserung, dass ich eins bin mit der Schöpfung, also mit der Natur, mit dem, wie das Leben wirklich sein sollte, wenn es also nicht kaputt gemacht wird ständig.
Sie wusste, dass eigentlich die Hoffnung nicht von Argumenten lebt. Oder jedenfalls nicht allein von Argumenten, sondern dass sie die große Sprache braucht, die über das Argument hinausgeht, und das ist das Gedicht und das Lied, ist die Poesie.
Der Theologe Fulbert Stefensky, Mitstreiter und Ehemann Dorothee Sölles, die 2003 starb.
Ihre Theologie oder ihr Glaube, ihre Religiosität hat sich immer geschärft, gebildet an realen Situationen. Es war ja nie eine abstrakte Wahrheit für sie. Wahrheit ist konkret. Der Satz von Brecht hat sie ja sehr oft zitiert. Es gab für sie keine abstrakten Wahrheiten, sondern auf die Situation bezogene Wahrheiten und aus der Situation erhobene Wahrheiten. Und das war schon ihre Eigenart.
Die Religion war früher mal eine Sprache, die alle verstanden. Liebe deine Feinde, das ist absolut verständlich. Ganz einfache Dinge. Wenn man die heute sagt, muss man sie so genau übersetzen, dass ihre Klarheit oder ihre Schärfe wieder hervortritt. Und das lässt sich im Gedicht, im Gebet, oder Gedicht und Gebet wird dann eigentlich eins und fällt zusammen, am besten tun.
Dorothee Sölle 1981 in einem ARD-Interview mit ihrem Verleger Wolfgang Fiedkau. Sie suchte eine neue Sprache, befreit von Floskeln und Lügen, alltagsnah und doch visionär.
Aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen selber sprechen lernen. Also ich finde zum Beispiel in dem Gedanken der Religion, dass jeder Mensch beten kann, dass es zum Menschen dazugehört, eine ungeheure Betonung der Kreativität. Das Christentum setzt eigentlich voraus, dass alle Menschen Dichter sind, nämlich beten können. Das ist dasselbe, also mit den Augen Gottes gesehen.
Der Begriff Theopoesie machte die Runde als Mischform und neue Losung. Wissenschaftlich stellte Dorothee Sölle die Annäherung von Theologie und Poesie in eine jahrhundertealte Tradition. Die streitbare Theologin formulierte einen gemeinsamen Nenner. Religio und Poesia handelten von dem, was uns unbedingt angeht. Eine Art Gleichberechtigung. In ihrer Habilitation von 1971 schrieb sie über das Verhältnis beider Disziplinen.
Es wird dem Dichter unterstellt, dass er den Ernst, die Radikalität, die Wahrhaftigkeit des Absoluten teile. Nicht als ein gegenständliches Wissen von Gott, wohl aber als ein bestimmtes, die je gegebene Wirklichkeit transzendierendes Fragen des Menschen.
Die Einsicht füllte die Feuilletons. Theologie und Poesie könnten den Zugang zum Transzendenten, zu den letzten Dingen gewähren.
Wohin versinkt unaufhörlich, was wir erleben? Die groben Partikel fängt das Netz des Gedächtnisses. Welches Gedächtnisses? Und wohin werden all unsere Gedächtnisse geschüttet, zu guter Letzt? Wer ordnet sie in was ein?
Die Schriftstellerin Angela Kraus, die als kleines Kind mit ihrem Holzroller in der Welt ihrer Straße das Glück fühlen konnte. Sie formuliert als Frage, was Dorothee Sölle in biblisch-poetische Sprachformen kleidet. Was wird aus uns in Gottes Plan? Beide Autorinnen, die Gläubige und die atheistisch Erzogene, appellieren an ihre Zuhörer, sich frei zu machen von Reizüberflutung, der unerbittlichen Taktung des Alltags, um der Stimme des Göttlichen im eigenen Leben überhaupt eine Chance zu geben. Meditation über das dritte Gebot.
Du sollst dich selbst unterbrechen. Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude. Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören. Gottes altes Lied von den 6 Tagen. Und dem einen, der anders ist. Zwischen Wegschaffen und Vorplanen sollst du dich erinnern an diesen ersten Morgen, deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging ohne Zweck und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört, außer dem Ewigen.
Annäherung an das Erhabene, Poesie als Gotteserfahrung. Sie hörten einen Beitrag von Barbara Zillmann. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.